Betroffene thematisieren diese Kontrollmaßnahmen oder diese polizeilichen Maßnahmen schon länger. Und für die ISD beispielsweise war ein Moment nochmal sozusagen, das jetzt endlich mal aufzugreifen auf einer bundesweiten Ebene. Ein Gerichtsurteil in Kassel, wo ein Student, der regelmäßig zwischen Frankfurt und Kassel mit dem Zug gefahren ist, immer wieder kontrolliert wurde und der irgendwann mal gesagt hat, er lässt sich jetzt nicht mehr kontrollieren, nur weil er sozusagen im Zug sozusagen als schwarze Person markiert wird und sozusagen dann wahrgenommen wird, um da eben zu kontrollieren.
Ja.
Es kam dann zum Gerichtsverfahren und da war es so, dass der Richter der Polizei zugestimmt hat, die da in dem Prozess, also in dem Verfahren selber, gesagt hat, der Anlass für den Polizeibeamten, von den Bundespolizeibeamten war eben, dass die Person eben schwarz ist. Und der zugestimmt hat, dass solche Kontrollmaßnahmen aufgrund von so einer Einschätzung und so einer Einordnung, dass die zulässig sind. Und das stimmt natürlich so nicht. Das verstößt natürlich ganz klar gegen das Gleichbehandlungsgesetz, auch gegen das Diskriminierungsverbot, was in der Verfassung ja festgehalten ist. Und wurde auch dann im zweiten Verfahren eben auch dann gekippt, das Urteil, die Entscheidung. Und für uns war das sozusagen der Startpunkt. Und das liegt schon, selber mal rechnen, wie lange das schon zurückliegt, fast 10 Jahre, glaube ich, inzwischen. Das war für die ISD der Anlass, sozusagen sich mit dem Thema eben umfassender zu beschäftigen.
Und in der Zeit vorher hat es da gar keine Feststellung in diese Richtung gegeben oder hat sich nur einfach keiner drum gekümmert?
Wie gesagt, also die Betroffenen, die waren natürlich schon weitaus vorher mit dem Thema befasst.
Das hätte ich jetzt auch vermutet, ja.
Haben das natürlich immer wieder sozusagen uns auch mitgeteilt oder auch sozusagen das artikuliert. Es gab auch Prozesse sozusagen in dem Kontext immer wieder mal. Und da wurde schon deutlich, dass es eben bis zu dem Zeitpunkt, wo eben die Zivilgesellschaft das aufgegriffen hat, das nicht wirklich als ein Problem wahrgenommen wird. Das hat sich inzwischen geändert. Also da gibt es eben ganz viele Marker sozusagen, die deutlich machen, auch die Polizei nimmt dieses Problem jetzt sukzessive zumindest zur Kenntnis, auch wenn sie es vielleicht nicht in dem Maße ernst nimmt, wie wir das gerne hätten. Aber zumindest wird es zur Kenntnis genommen. Es gibt auch ganz konkrete Aktivitäten, auch schon in diversen Polizeieinrichtungen, Länderpolizei meistens, die sich mit dem Thema umfassender beschäftigen, versuchen das sozusagen mit Maßnahmen zu flankieren. Wobei ich auch da sagen muss, da muss man genau hingucken. Denn wir sind der Auffassung, es ist ein strukturelles Problem. Es ist also kein Problem, was einzelne Polizeibeamtinnen betrifft. Das auch, aber nicht eben nur. Und da wird eben deutlich, dass glaube ich, die Wahrnehmung, dass eben von strukturellem Rassismus zu sprechen ist, dass das noch tatsächlich noch fehlt. Also dieses Eingeständnis, dass auch in der Polizei institutionell verankerte Rassismen die Polizeiarbeit mitbestimmen, das wird, glaube ich, noch nicht wirklich ernst genommen. Und da sind wir natürlich dran, dass sozusagen immer wieder bei den unterschiedlichen Gelegenheiten zu thematisieren.
Sie haben jetzt gerade das Wörtchen auch eingefügt, auch in der Polizei. Wie sieht das denn Ihrer Wahrnehmung nach aus im Verhältnis zu den normalen deutschen Bürgern und Bürgerinnen?
Rassistische Vorbehalte, rassistische Handlungen, die übrigens auch unabhängig davon sind, ob die Leute das jetzt bewusst willentlich machen oder nicht. Das spielt da für uns keine große Rolle. Das ist natürlich, das spiegelt sich natürlich auch in der Polizeiarbeit wieder. Das heißt, also, wie schwarze Menschen insgesamt wahrgenommen werden oder Menschen of Color oder migrantische Menschen, das bestimmt natürlich auch die Polizeiarbeit. Und das heißt natürlich dann auch im Umkehrschluss, dass das sozusagen natürlich deutlich macht, dass eben Rassismus eben auch ein tiefsitzendes Problem auch in Deutschland ist. Und wir hatten ja 2020 weltweite Kundgebungen nach dem Mord an George Floyd, wo sozusagen ganz klar wurde, dass eben auch das Problem in Deutschland eben tatsächlich auch vorhanden ist, dass da zu wenig darüber gesprochen worden ist bislang. Und natürlich hat diese Demonstrationswelle dann, die ebbt natürlich irgendwann mal ab. Aber trotzdem wurde klar, ja, es gibt sozusagen auch in Deutschland dieses Problem mit institutionellem Rassismus. Und auch hier in Deutschland muss das sozusagen entsprechend mal grundsätzlich aufgearbeitet werden.
Naja, und man wird ja sicherlich sagen können, dass die Polizei da in rechtlichen Fragen, wenn es um das Gleichbehandlungsgebot geht, eine gewisse Vorbildfunktion wahrnehmen sollte.
Unbedingt, zumal ja auch das muss man vor Augen halten, die Polizei ja eine unheimliche Fülle an Machtbefugnissen hat. Das heißt also, sie kann Leute festsetzen, sie können Leute festnehmen, sie können Kontrollmaßnahmen durchführen in allen möglichen Orten. Auch das ist sozusagen auch eine Stigmatisierung für die Betroffenen. Und auch gerade deswegen ist es natürlich gerade wichtig, dass die Polizei oder Sicherheitsbehörden insgesamt sich mit diesen Problemen befasst tatsächlich, und zwar wirklich auf einer Ebene, die eben nicht nur darauf abhebt, dass einzelne Polizeibeamten Fehler machen oder auch rassistisch handeln, sondern dass es ganz insgesamt natürlich ein gesellschaftliches Problem ist, was sozusagen adressiert werden muss. Und da sind wir natürlich dran, das in Kontext zu setzen, auch mit diesen sogenannten Racial Profiling.
Mhm. Haben Sie Grundlagen, aufgrund derer Sie sagen können, die Entwicklung ist die und jene und geht in diese und jene Richtung?
Wichtiger Punkt, genau das fehlt eben tatsächlich, dass die Polizei nur bruchstückhaft sozusagen wiedergibt, was zum Beispiel bei diesen Kontrollen rauskommt tatsächlich. Also was sind die Anlässe, das ist klar. Aber was kommt sozusagen tatsächlich am Ende des Tages raus bei diesen Kontrollmaßnahmen? Da gibt es eben keine gesicherten Daten darüber. Das könnte natürlich nur die Polizei erstellen letztendlich. Deswegen plädieren wir auch dafür, auch hier Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel Kontrollquittungen auszustellen. Das heißt also, wo die Polizeibeamtinnen festhalten müssen, was war der Anlass meiner Kontrollmaßnahme, und die betroffene Person auch so eine Quittung bekommt, wo sie dann immer festhalten kann, wie waren eigentlich die Umstände. Habe ich tatsächlich was gemacht, was sozusagen mich verdächtig gemacht hat? Habe ich tatsächlich irgendwas gemacht, sozusagen, was Anlass gibt für die Kontrollmaßnahmen oder eben nicht? In der Regel, das sind unsere Erfahrungen zumindest, gibt es dafür keine Anlässe. Die Kontrollen finden tatsächlich eben nicht willkürlich statt, sondern ganz gezielt statt. Also dass Leute in vollbesetzten Zügen zum Beispiel kontrolliert werden und weiße Mitfahrende eben nicht kontrolliert werden. Mhm. Und auch das lässt sich relativ leicht abbilden, insofern, dass wir bei Workshops oder bei Veranstaltungen einfach mal die Frage stellen, wer wurde schon mal im Zug nach dem Personalausweis gefragt? Und natürlich in der Regel sind es dann eben tatsächlich schwarze Menschen, Menschen of Color, die dann eben das Ja beantworten, und weiße Menschen das meistens eben sagen, dass ihnen so eine Kontrollmaßnahme noch nie widerfahren ist. Also dass sozusagen noch nie kontrolliert worden sind, außer nach dem Ticket natürlich.
Mhm. Haben Sie denn einen Überblick darüber, in welchen Regionen die Fortbildungsmaßnahmen für die Polizei besonders gut sind oder besonders schwach sind? Denn das ist ja in erster Linie auch jedenfalls ein Problem der Fortbildung innerhalb der Polizeiausbildung oder eben später.
Ja. Also ich sag mal so, in Berlin gibt es solche Antirassismus-Workshops, Rassismus-Sensibilisierungs-Workshops für Polizeibeamtinnen, für angehende Polizeibeamtinnen. Und tatsächlich ist es aber so, auch hier muss man genau hinschauen, diese Maßnahmen, die jetzt stattfinden zum Teil, ne, in Berlin passiert da relativ viel, in Hamburg passiert relativ viel, die sind natürlich auf dem Weg hin zu einer nicht rassistischen Polizeiarbeit total notwendig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass sozusagen die Strukturen selber auch natürlich auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Denn es ist ja so, dass die Polizeibeamtinnen letztendlich ausführen, was ihnen sozusagen angetragen wird, welche Kontrollmaßnahmen sie anführen müssen beispielsweise. Und da braucht es natürlich dann auch wirklich mal Maßnahmen, die die Befugnisse der Polizei dahingehend einschränken, dass eben deutlich wird, dass diese Kontrollmaßnahmen zum Beispiel eben, wenn die eben nicht wirklich begründbar sind oder dass die Beamtinnen das begründen können tatsächlich, dass die eben auch tatsächlich auch dann entsprechend sanktioniert werden. Das heißt also, es geht schon auch darum zu gucken oder so, inwieweit die Strukturen selbst, also die oberen Entscheidungsträger sozusagen dann auch in die Pflicht genommen werden, deutlich zu machen oder so, dass eben ganz konkrete Maßnahmen wie eben dieses Racial Profiling, dass sie eben auch tatsächlich nicht in Ordnung sind, in Anführungszeichen, sondern auch tatsächlich eben auch sanktionierbar sind. Und das fehlt tatsächlich noch. Da gibt es noch nicht wirklich, positive Beispiele tatsächlich in Deutschland. Was stattfindet, ist tatsächlich, man beschäftigt sich zunehmend damit. Die Kritik wird ja auch immer lauter und immer stärker. Insofern ist es eine Reaktion darauf. Aber ich glaube, es ist schon noch ganz schön wie Luft nach oben, dass das auch wirklich dazu führt, dass eben dieses Racial Profiling nicht mehr stattfindet.
Sie haben gesagt, die Kritik wird lauter. Wird denn auch die Reaktion der Polizei darauf der Kritik entsprechend besser?
Naja, sagen wir so, insofern schon, dass sozusagen jetzt nicht mehr allenthalben gesagt wird, das findet nicht statt. Also in Berlin gab es einen Pressesprecher, einen afrodeutschen Pressesprecher, der das deutlich gemacht hat, der gesagt hat, ja, auch in Berlin haben wir ein Problem mit Racial Profiling. Also dieses Eingeständnis oder diese Bereitschaft, das einzugestehen, die wächst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was es immer noch fehlt, wie gesagt, und da wiederholt mich vielleicht jetzt ein Stück weit, dass tatsächlich eben auch mal wirklich geguckt wird oder sowas, sind eigentlich die Voraussetzungen, dass dieses Racial Profiling immer noch stattfindet. Was sind die Gründe dafür? Und wir sehen ja hier bei Maßnahmen, die sozusagen parallel dazu verlaufen, dass eben in Berlin beispielsweise reihenweise öffentliche, also Orte im öffentlichen Raum als sogenannte kriminalitätsbelastete Orte beschrieben werden, wo die Polizei umfangreiche Kontrollmaßnahmen durchführen kann, also auch sozusagen in vermeintliche ohne Anlass Kontrollen durchführen darf. Und das kritisieren wir natürlich ganz stark, weil das natürlich dann diesen Racial Profiling Vorschub leistet. Das heißt also, einerseits, es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass es ein Problem gibt, weil man eben in der Kritik steht, das ist mal für die Polizei gesprochen. Und gleichzeitig aber auch gibt es immer noch Maßnahmen, die eben Racial Profiling befördern tatsächlich oder möglich machen, wie eben diese Orte, die dann eben markiert werden und eben auch entsprechend größere Befugnisse der Polizei zugestanden wird.
Messen Sie vielleicht auch der personellen Zusammensetzung der Polizei eine gewisse Bedeutung zu? Andersherum gefragt, spielt es eine Rolle und würde es gut ankommen, wenn jetzt innerhalb des Polizeikörpers, wie das so schön genannt wird, mehr migrantische Menschen, mehr Menschen mit dunkler Hautfarbe beschäftigt würden?
Nee, also aus meiner persönlichen Sicht nein, weil auch hier ist es so, dass Polizeibeamtinnen, migrantische Polizeibeamtinnen, schwarze Polizeibeamtinnen, of color Beamtinnen, die gleichen sozusagen Vorgaben bekommen, von ihren Vorgesetzten Maßnahmen durchzuführen. Das heißt also, die können sich diesen Aufträgen sozusagen nicht einfach entziehen. Die können jetzt nicht sagen, nee, ich gehe jetzt nicht am Görlitzer Park, streife und kontrolliere alle schwarzen Menschen, die ich da antreffe, sondern die müssen sozusagen stehen vor der Entscheidung sozusagen, im Polizeiapparat zu arbeiten und dann auch, wie auch entsprechend die Maßnahmen mit durchzuführen oder eben nicht. Und deswegen, glaube ich, führt es nicht automatisch zu einer Verbesserung. Also wir haben in Berlin zum Beispiel einen sehr hohen Anteil, migrantischen Anteil in der Polizei und trotzdem finden eben diese rassistischen Kontrollmaßnahmen und Maßnahmen insgesamt immer noch statt und die beheben das nicht automatisch.
Also bleibt die öffentliche Aufmerksamkeit gefordert, ein Auge drauf zu haben?
Unbedingt. Unbedingt, weil das sozusagen auch nochmal Druck macht natürlich auf die Polizei, sich umfassender mit diesem Thema zu beschäftigen, anstatt zu versuchen, eben sich aus der Schusslinie zu bekommen, weil das natürlich nicht so dazu führt, dass das Problem behoben wird.
Haben Sie denn von sich aus noch weitere Anregungen, Vorschläge, was passieren müsste, damit das Problem kleiner wird?
Ja, vielleicht noch gerade zum letzten Satz. Ne? Ich glaube schon, dass in Deutschland sozusagen eine wachsende Größe an Menschen sozusagen jetzt entsteht, die sich eben auch tatsächlich umfassender beschäftigen will mit Rassismus insgesamt in der Gesellschaft. Und wir haben ja vor den Erstarken der politischen Rechten hier in Deutschland natürlich schon gemerkt, dass es da immer mehr und mehr Menschen gibt, die sagen, wir müssen uns mit dem Thema befassen. Es macht keinen Sinn, sozusagen dann immer abzuwehren oder zu leugnen. Und das kann natürlich auch, wenn das mehr wird, natürlich auch dazu führen, dass auch die Polizei oder der Polizeiapparat insgesamt sich auch mit diesem Thema mehr befasst.